Ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe von 1820, dem Abendjournal live bei Kontrafunk. Es ist Montag, der 11. Mai und das sind heute unsere Themen. Es scheint eine Reihe von Akteuren zu geben, denen daran gelegen ist, den angeblichen Ausbruch des Hunter-Virus auf einem Kreuzfahrtschiff zu einem Drama von internationaler Bedeutung hochzustilisieren. Öffentlich-rechtliche und sonstige alimentierte Medien spielen das Spiel einmal mehr mit und versuchen Panik zu erzeugen, wo sie nicht angebracht ist. Die Hintergründe der hochkochenden Hunter-Hysterie analysiere ich gemeinsam mit meinem Journalistenkollegen Henning Rosenbusch. Dann sehen wir uns die Ergebnisse der Regionalwahlen in Großbritannien an, wo kaum ein Stein auf dem anderen geblieben ist. Speziell die Parteien, die früher ein Zwei-Parteien-System einzementiert hatten, wurden abgestraft. Die Gewinner sind Nigel Farages Reform UK und die Grünen. Bei der Einordnung hilft unser Kontrafunk Großbritannien unsere Korrespondentin für Großbritannien, Sabine Peppler-Spahl. In Niedersachsen sorgt ein linksradikales Kunstprojekt für Kritik. Das Zentrum für politische Schönheit tourt mit einem Bus von Grundschule zu Grundschule und führt den Schulkindern vor, wie wunderbar es doch wäre, den politischen Mitbewerb hinter Gittern zu sperren. Ob sich eine solche Aktion noch im Rahmen der Legalität bewegt, frage ich Herrn Harm Rückener, bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Und Sie können sich vorstellen, Tag für Tag bleiben so viele Themen auf der Strecke, weil unsere Sendezeit einfach nicht ausreicht. Eines davon ist heute, dass die AfD in der Stadt Zedernick im Landkreis Oberhavel den ersten hauptamtlichen Bürgermeister in Brandenburg stellt. Und das so klar, dass keine Stichwahl nötig war. In Hamburg wurde gerade ein 17-Jähriger festgenommen, der ein Bombenattentat plante, und der Papst kritisierte in einer Audienz in der Vatikanischen Sternwarte, dass es Wissenschaftsleugner gebe, die Fakten wie den Klimawandel nicht anerkennen. All das und noch viel mehr brennt uns Journalisten ständig unter den Nägeln. Zeit haben wir heute aber immerhin noch für einen pointierten Kommentar unseres Kollegen Frank Walig, der sich die fragwürdigen Ergebnisse eines Jahres Merzscher Kanzlerschaft in Deutschland vorgenommen hat. Für Sie am Mikrofon ist heute Florian Machel. Und ich schlage vor, starten wir gleich in unser erstes Thema. Was soll die Panik rund um das Hunter-Virus, das weder neu ist, noch ein wie auch immer geartetes Seuchenpotenzial birgt? Dazu begrüße ich bei uns in der Sendung meinen Journalistenkollegen Henning Rosenbusch, der dafür bekannt ist, die Auswüchse des Mainstream mit spitzer Zunge abzustrafen. Herzlich willkommen.
Hallo, sehr gerne.
Ja, lieber Henning, was ist da eigentlich los? Ich sehe eine große Show, die da abgezogen wird mit diesem Schiff. Wir können beginnen mit den völlig uneinheitlichen Schutzkleidungen, mit Menschen mit und ohne Masken. Es wird viel inszeniert für Fernsehkameras. Wie würdest du das einschätzen?
Ja, ganz schwierig. Man muss ja wirklich auch sehen, dass diese Corona-Pandemie zwei Gruppen hinterlassen hat. Ja. Auf der einen Seite uns, die Leute, die das von Anfang an kritisch gesehen und kritisch begleitet haben und eben doch heute aus vielerlei Sicht recht behalten haben. Also zumindest behaupte ich das jetzt einfach mal. Und dann gibt es aber auch die anderen, und die gibt es auch auf den Kanaren, die da in extremer Angst gelebt haben in diesen Jahren. Und soweit ich das mitbekommen habe, gab es auf den Kanaren doch erhebliche Bedenken wegen der Anlandung dieses Schiffes. Und es gab auch, also die Präsidentin der Kanaren hat Einspruch eingelegt und hat gesagt, die Kanaren sind nicht jetzt für jeden Krisenfall immer zu haben, und man müsste doch überlegen, ob man das Schiff nicht irgendwo anders hinbringen könnte. Aber sie wurde dann wohl überzeugt, und ja, jetzt diese Schutzkleidung, die wurde natürlich auch gefordert von den Einheimischen, ja, dass das unter höchsten Schutzmaßnahmen jetzt stattfindet, diese Anlandung und die Überführung der Passagiere dann in die Länder und so weiter. Und deswegen, Ja, auf der einen Seite haben sie wieder alle Masken an und diese Ganzkörperschutzkleidung getragen. Dann standen welche daneben, die dann wahrscheinlich Journalisten oder Regierungsvertreter waren oder sonst, soweit man auf den Bildern gesehen hat, die nichts getragen haben. Aber ja, ich will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Ich bin mir auch irgendwie nicht so hundertprozentig sicher, was das Ganze soll. Also ich habe die gleichen Bedenken wie du. Ich denke, dass dieses Virus kein Mensch-zu-Mensch-Übertragungspotenzial hat. Die Evidenz, da kommen wir vielleicht später noch drauf, dazu ist auch ziemlich dünn.
Das ist ja auch ein sehr, sehr spannender Punkt. Also es gibt verschiedene Experten, die wir auch aus der Corona-Zeit kennen und die diesen Titel zu Recht tragen, die sich schon ausgebreitet haben dazu. Ich erinnere an das Interview mit Wolfgang Wodarg hier bei Kontrafunk. Ich habe beispielsweise auch gehört den Herrn Professor Haditsch, der schon ein gewisses Mensch-zu-Mensch-Potenzial zu sehen glaubt bei dieser Untergruppe dieser Viren, das heißt Andes, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch Spezialisten, die sagen, Moment, so ist das nicht, das ist tatsächlich nicht bewiesen.
Ja, also es gibt eine Übersichtsstudie aus 2021, die sich die Evidenz bis dahin mal angeguckt hat. Und die war eben so gar nicht glücklich damit. Also starker Bias wurde vorgeworfen, keine Kontrollgruppe. Also was es bis dahin gab und wo schon Mensch-zu-Mensch-Übertragung behauptet wurde, waren übrigens auch Militärstudien, auch wieder aus den USA. Das fand man in diesem Review überhaupt nicht überzeugend. Jetzt gab es aber noch einen Ausbruch irgendwie 2019, der wohl da nicht in diese Übersichtsstudie inbegriffen war, weil er wohl zu spät stattgefunden hat, um den dann noch mit reinzunehmen. Und das ist jetzt einer, und da ist aber auch, also das ist nur so praktisch eine Laborstudie. Da wurden die Genomsequenzen der angeblich betroffenen Patienten und Wirtsträger untersucht. Und da hätte man eben jetzt wieder, da liest man auch diese ganz normalen, typischen Dinge, die man schon aus der Corona-Zeit kennen, wie, ja, also diese typischen Begriffe. In dieser Lab-Studie kann man sagen. Und ja, also ich bin alles andere als überzeugt von dem, was man da jetzt irgendwie. Ich habe mir das nochmal angeguckt jetzt zuletzt und bin da nicht überzeugt von dem, dass jetzt dieses Virus, was man wirklich sagt, wo wirklich ein enger Kontakt da sein muss, ja, wo man irgendwelche Exkremente von Nagetieren oder sonst irgendwie in der Nähe gewesen sein muss und das jetzt irgendwie. Das Besondere an Corona war ja auch, ja, diese leichte Übertragbarkeit, also diese angeblich leichte Übertragbarkeit über Aerosole. Und da jetzt so einen Virus draus zu machen, dass man wieder irgendwie Menschen wegspannen könnte, ich glaube, da würden doch viele Wissenschaftler sofort großes Fragezeichen dahinter machen.
Ja gut, das ist ja so ein frommer Wunsch von dir. Wir wissen ja, wie das läuft. Also sobald die WHO da eine Parole ausgibt, wird wahrscheinlich wieder alles abgedreht und gesperrt. Dann können wir uns alle von unseren YouTube-Kanälen und so weiter verabschieden. Also da bin ich davon überzeugt, dass das von heute auf morgen durchgesetzt werden würde, wenn sich die Herrschaften einbilden, dass sie müssen diesen Virus hochstilisieren. Und das ist eben so schwierig. Wir haben zum Beispiel, wir haben die eine Show jetzt mit diesen ganzen Seuchenmänteln angesprochen. Es gibt ja noch eine Show irgendwo. Auf einer einsamen Insel hat ein Mann Durchfall bekommen und die britische Armee hat da bitte Fallschirmjäger hingeschickt, um ihn vor dem Hantavirus zu retten. Also es ist absurd.
Ja, also absolut. Da, auch was die Übertreibung angeht, wie darüber berichtet wird, was ich denke, was es sein könnte oder wohin ich tendiere, ja, ich weiß natürlich gar nichts, reine Spekulation. Die Reputation der WHO hat doch ziemlich gelitten in den letzten Jahren, ja, auch gerade was jetzt noch in Sachen Corona rausgekommen ist im Nachhinein. Und ja, vielleicht wollte man hier irgendwie zeigen, guckt mal unsere ganzen Pandemie-Konferenzen, die ja jetzt auch wieder ins Stocken geraten sind. Wir haben als Sicherheitsrat erst kürzlich wieder nicht einig geworden, was diesen neuen Pandemievertrag angeht. um's zu überspitzen und ganz kurz zusammenzufassen, hat die Gewinne der nächsten Pandemie noch nicht richtig verteilt. Also es geht viel um Impfstoffe und wer die wohl bekommt und zu welchem Preis und so weiter. Und ja, ich kann mir nur denken, dass jetzt hier irgendwie gezeigt werden soll, guckt mal, die WHO ist doch zu was gut und wie schön wir das jetzt dann vielleicht hoffentlich in 2 Wochen in den Griff bekommen haben und wir haben alles richtig gemacht. Also sowas in die Richtung, ja. Aber dass sie da jetzt, klar, die haben aus Corona oder was damals im Umlauf war, ein großes Ding gemacht, ja. Also sie können das praktisch aus allem ein großes Ding machen, aber Corona war als Atemwegsvirus, das Aerosol übertragen werden kann, zumindest in der Richtung interpretierbar und deswegen diese ganzen Maßnahmen zumindest im Ansatz begründbar. Ja, aber bei diesem Hantavirus, also gut, aber nichts ist unmöglich. Es gibt Gain-of-Function-Forschung, es gibt auch in Bezug auf das Hantavirus. Es gibt natürlich wieder Impfstoffe, und Impfstoffforschung am Hantavirus, was natürlich wieder dafür spricht, dass da doch eine Pandemie ausbrechen könnte. Also ich bin wieder mal
Ja,
sprachlos über die Übertreibung.
wahrscheinlich könnte man gute Verkäufe tätigen mit neuen mRNA-Injektionen oder was auch immer. Gönnen wir uns in der letzten Minute vielleicht noch die Überlegung, was ist mit den Medien los? Warum spielen sie schon wieder so brav mit? Warum hinterfragen sie nicht? Warum helfen sie mit Panik zu schüren? Ist das wirklich reine, ich sage jetzt wirklich provokant, Geilheit auf Klicks? Will man damit Reichweiten erzielen oder steckt da mehr dahinter?
Da muss mehr dahinter stecken, weil also es sind definitiv, hat sich die Stimmung gedreht seit Corona, zumindest in Deutschland, aber auch anderswo. Und viel mehr Menschen hinterfragen jetzt. Und damit jetzt zu kommen, ja, also ganz schwierig, da jetzt wieder das Ding aufzubauschen, jetzt für diese Medien, ohne da was dahinter zu haben, ohne da irgendwie das unterfüttern zu können. Ich glaube, da würde die Glaubwürdigkeit eher wieder leiden und sie werden sich schwer damit tun. Also ich glaube nicht, dass die das jetzt für Klicks machen oder sowas. Ja, wenn es hat sich leider seit Corona in diesbezüglich nichts geändert. Ja, und das ist nicht nur das Corona-Thema. Also die Medien mögen so einiges vermeldet haben, auch Kritik in Bezug auf Impfstoffe und so weiter, aber sie haben sich nichts davon gemerkt. Ja, also wenn es heute um Corona-Kritik geht, die Lessons learned, die haben nicht stattgefunden. Ja, es gab zwar mal ein gutes Interview und es gab auch in der Welt so einige kritische Berichterstattungen und in so mancher anderen Publikation, aber man hat sich das nicht gemerkt. Ja, also sobald, wenn jetzt die WHO wieder ankommt oder das RKI, dann werden diese Institutionen nicht in Frage gestellt, da bin ich mir ganz sicher.
Die allgegenwärtige Hysterie rund um das Hantavirus analysierte ich aus journalistischer Sicht gemeinsam mit meinem Journalistenkollegen Henning Rosenbusch. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Sehr gerne. Schönen Abend noch.
Sie hören 1820, das Abendmagazin bei Kontrafunk. Die Regionalwahlen in Großbritannien ließen keinen Stein am anderen. Von außen betrachtet ist es natürlich schwer. Darum haben wir eine Expertin zu uns eingeladen, unsere Kontrafunk-Großbritannien-Korrespondentin Frau Sabine Peppler-Spahl. Herzlich willkommen.
Danke.
Ja, unsere Medien sind teilweise sehr verworren und sehr verhalten, kommt mir vor. Ich habe herausgelesen, die Labour Party, die regierende Partei, hat nach den aktuellen Auszählungen rund 1500 Sitze verloren. Was ist denn alles passiert bei dieser Wahl?
Naja, es war die erste große Wahl seit den Wahlen im Unterhaus, als Labour damals ja mit dem scheinbaren Erdrutschsieg den Premierminister stellen konnte. Das heißt, es galt als erster Test seit dieser Wahl von 2024. Und sie wurde auch mit viel Spannung deswegen erwartet und man hat auch große Verluste für Labour schon mit eingerechnet. Die Verluste haben sich bestätigt. Sie haben es gesagt in der Anmoderation, Labour hat massiv verloren. Es geht jetzt natürlich auch ein bisschen um die Zukunft des Premierministers Starmer. So wie die Briten veranlagt sind, werden jetzt schon Wetten angenommen, wann Starmer zurücktreten muss. Das geht schon lange. Die Frage ist, wie lange ihn seine Labour-Mitglieder, die anderen Abgeordneten im Unterhaus noch tolerieren werden. Es findet vielleicht ein Misstrauensvotum in den nächsten Tagen statt. Dazu müssen ein Fünftel der Mitglieder im Unterhaus, die Labour sind, ihm das Misstrauen entziehen. Und die Frage ist, wann wird dieses Quorum, diese Quote erreicht? Sie ist noch nicht erreicht, aber er steht massiv unter Druck. Er hat heute eine Rede gehalten, in der er gesagt hat, er wollte sich erklären und er möchte nicht zurücktreten, er möchte zeigen, wie er jetzt weitermachen will. Und diese Rede hat niemanden, sofern ich das gehört habe, also niemanden zufriedengestellt. Er hat einfach nur das gleiche Alte wiederholt. Also es ist einfach ein riesiges Erdbeben in Gange in Großbritannien.
Man muss vielleicht dazu sagen, in Großbritannien war ja traditionell ein Zwei-Parteien-System am Werken und das löst sich mehr und mehr auf, weil wenn wir sagen, die Sozialisten haben stark verloren, wer sind denn die Gewinner dieser Wahl?
Genau, das haben Sie sehr richtig gesagt und das ist eben auch diese erdbebenartige Veränderung, dass es früher die Politik komplett dominiert wurde von Labour auf der einen Seite und den Tories auf der anderen Seite. Und diese Parteien sind eben die Verlierer der Wahl. Auch die Tories haben verloren, haben auch an Reform UK einen der Herausforderer, das sind die Populisten unter Nigel Farage, die sich erst vor einigen Jahren überhaupt gegründet haben, vor wenigen Jahren aus der Brexit-Bewegung heraus hervorgegangen sind. Auch die Tories haben also an diese Reform UK Stimmen verloren. Ihr großes Herzland Essex, was immer ein Tory-Herzland war, ist an Reform UK gegangen. Aber es ist nicht nur Reform UK, die gewonnen hat, sondern wie Sie sagen, es sind unterschiedliche Parteien, die jetzt hervorgetreten sind. Auch die Grünen haben dazu gewonnen, nicht ganz so sehr, wie es vorhergesagt wurde, aber eben in den Universitätsstädten. Die Grünen haben Cambridge übernommen, sie haben Teile von London übernommen. Die Frage wird sein, wer in ein paar Jahren, wenn Bürgermeisterwahlen in London sind, im Greater London Council, ob Labour noch mal den Bürgermeister stellen wird, das ist sehr, sehr fraglich, weil einfach die einzelnen Stadtteile jetzt so aufgespalten sind und so viele andere Parteien sich aufgespalten haben. Also Reform UK hat einen Stadtteil übernommen, die Grünen haben Stadtteile übernommen. Und dann ist auch eine andere Partei hervorgetreten, nämlich eine lokale Partei in Wales. Die nationale Partei von Wales, die jetzt sozusagen dafür auch gesorgt hat, dass die erste Ministerin in diesem Teil Großbritanniens wird zurücktreten müssen, weil sie einfach keine Mehrheit mehr hat. Also es ist eine absolute Zersplitterung und die Parteienlandschaft justiert sich komplett neu.
Können Sie mir als Nicht-Großbritannien-Kenner mal erklären, was sind jetzt wirklich die Auswirkungen dieser Wahl? Es war ja keine Parlamentswahl, es ist die Rede, es sind Regionalwahlen. Kann man mit so einer Niederlage denn dann noch weiter regieren oder fehlen einem da an allen Ecken und Enden die Mehrheiten?
Naja, man kann schon weiter regieren, denn es waren ja keine Unterhauswahlen, es waren Regionalwahlen, es waren Kommunalwahlen. In Wales kann man nicht weiter regieren. Also Wales hat ja seit 1999 ein eigenes Parlament. Und da sind einfach die Mehrheitsverhältnisse, haben sich die Mehrheitsverhältnisse so stark verändert, dass jetzt Plaid Cymru, die nationale Partei, die ich eben erwähnt habe, die absolute Mehrheit oder nicht ganz die absolute Mehrheit, aber eine Mehrheit erreicht hat. Das heißt, dort werden die Abgeordneten im Lokalparlament nächste Woche mit Sicherheit eine neue Ministerpräsidentin oder einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Aber die Unterhauswahlen an sich wird das erstmal, oder der Zusammensetzung des Unterhauses wird es erstmal nichts ändern. Das heißt, Keir Starmer ist theoretisch sicher in seinem Platz, aber die große Niederlage ist natürlich ein Misstrauensvotum ihm gegenüber und hat auch die anderen Labour-Abgeordneten im Parlament, im nationalen Parlament sehr, sehr nervös gemacht und wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass sie dann sagen, sie wollen Keir Starmer irgendwann loswerden. Ja, in Großbritannien hatte man ja immer ein Mehrheitswahlsystem, das heißt First Past the Post. Das heißt immer die Partei, die die meisten Stimmen bekommt bei einer Wahl. Bei diesen Regionalwahlen war übrigens die Wahlbeteiligung sehr hoch, was Regionalwahlen betrifft. Also sie lag fast bei 50%. Das ist höher als in den letzten Jahren. Und die Partei, die die meisten Stimmen auf sich zieht, die bekommt eben dann den Sitz. Das ist auch in den Unterhauswahlen so. Und deswegen sah es auch vor 2 Jahren so aus, als wenn Keir Starmer und die Labour-Partei so besonders gut abgeschnitten hat, nachdem die Tories damals ja ihre große Niederlage einstecken mussten. Aber das war auch ein bisschen, verfälscht auch ein bisschen das Bild. Denn sie haben zwar viele Bezirke gewonnen, aber haben, was die absolute Stimmzahl betrifft, damals schon gar nicht so viele Stimmen gehabt. Sie konnten einfach nur wegen dieses Wahlsystems, wegen dieses Mehrheitswahlrechts eben die ganzen Sitze im Parlament für sich gewinnen. Und diese Kommunalwahl jetzt, da geht es um was anderes. Da geht es um die Kommunen, um die Städte. Aber sie gibt einfach ein Stimmungsbild und sie zeigt auch, dass wenn jetzt wieder Wahlen wären, die nächsten regulären Wahlen zum Unterhaus müssen bis August 2029 stattfinden, wenn jetzt Wahlen wären, würde Labour eben auch diese wichtigen nationalen Wahlen höchstwahrscheinlich ganz stark verlieren. Und insofern waren diese Regionalwahlen, sind wichtig für die Regionen, aber sie sind eben auch vor allen Dingen ein Stimmungsbild für das, was in Großbritannien im Moment stattfindet.
Das Stadtbild in vielen Städten Großbritanniens ist ja sehr stark mohammedanisch geprägt, will mir scheinen. Keir Starmer hat selbst ja mehrfach große Liebeserklärungen gegenüber den islamischen Einwanderern deklariert. Hinter welchen Parteien stehen denn die Menschen aus diesen islamischen Kulturkreisen? Und sind sie von der Labour-Partei jetzt zu den Grünen abgewandert?
Ja, also das kann sein, dass manche zu den Grünen abgewandert sind. Das ist auch so, das sieht man. Also die Grünen haben vor allen Dingen, wie Sie sagen, in den Stadtbezirken, wo eine große muslimische Einwanderergesellschaft lebt, gewonnen. Und sie haben das auch ganz bewusst ausgenutzt. Sie haben also zum Teil einen kompletten Gaza-Wahlkampf gemacht. Das ist auch aufgefallen. Es hieß, worum geht es? Es geht eigentlich überhaupt nicht mehr um die Region und überhaupt nicht mehr um die lokale Politik. Sie haben bei einer wichtigen Nachwahl vor einigen Wochen haben sie sogar Flugblätter verteilt, die Grünen übrigens gewonnen haben in der Nähe von Manchester, Flugblätter verteilt auf Urdu, das ist also die Sprache aus Pakistan, die pakistanische Sprache, und haben dann Fotos verteilt von Keir Starmer, wie er sich mit Netanyahu trifft und davor gewarnt. Also es ist ein vollkommen spalterischer und man kann eigentlich auch sagen antisemitischer Wahlkampf, den die Grünen dort führen. Das ist so ein bisschen das Äquivalent zu Teilen der Linken hier bei uns. Aber da hat Labour schon immer Angst gehabt, dass sie diese Stimme verliert. Und die hat sie zum Teil auch verloren. Also Keir Starmer ist nicht ganz so, wie es dargestellt wurde. Er ist mit einer Jüdin verheiratet. Er ist halt ein absolut schwacher Premier. Er ist wankelmütig. Er hat ja letztes Jahr dann bekannt gegeben, dass er Palästina anerkennen will. Also er hat versucht, sich anzubiedern, aber dann auch wieder Rückzieher gemacht. Aber diese Gruppe der muslimischen Einwanderer sind nicht die einzigen, die Labour verliert, sondern noch viel wichtiger ist, dass Labour eigentlich die alte Arbeiterschicht verloren hat. Also die berühmte Red Wall, wie die Engländer das nennen. Red Wall waren immer die Gebiete, die traditionell immer Labour waren, wo man gesagt hat, man könnte einen Esel durch die Stadt oder durchs Dorf schicken mit einer Labour-Blume verziert und die Leute würden diesen Esel dann wählen. Das hat man einfach so gesagt, weil es einfach so traditionell so verankert war, diese Labour-Partei in diesen Red-Wall-Bezirken, diesen rot ummauerten Bezirken. Und diese Bezirke gibt es jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr. Boris Johnson hat sie damals erobert. Und genau diese Bezirke hat nun auch Nigel Farage mit seinem Reform UK erobert. Und insofern verliert Labour, und da haben Sie recht, von beiden Seiten. Sie verliert auf der einen Seite die linke Wählerschaft, die Pro-Multikulti-Wählerschaft verliert sie an die Grünen, auf die sie in den letzten Jahren immer stärker gesetzt hat. Und sie hat schon seit vielen Jahren und jetzt noch mehr auch ihre klassische Arbeiterklassenwählerschaft verloren. Das heißt, die Labour Party ist eine Partei, die vielleicht sogar, das ist jetzt kein Witz, das ist, wird tatsächlich ernsthaft diskutiert, im Schwinden begriffen ist. Man hat schon Witze gemacht, hat gesagt, ein Keir hat die Labour Partei gegründet, nämlich ein schottischer Keir vor 100 Jahren und ein Keir, nämlich Keir Starmer, heute könnte sie ihrem Ende zuführen.
Hochinteressante Entwicklungen. Mich würde es noch interessieren, wofür steht eigentlich dieses Reform UK von Nigel Farage, beziehungsweise kann man diese Bewegung, so sie eine ist, vergleichen mit einer der Parteien jetzt in Österreich oder in Deutschland, wenn ich an die FPÖ denke, wenn ich an die AfD denke, oder ist das mehr mit einer Bewegung vergleichbar, aus der Macron stammt in Frankreich? Also was kann man sich da wirklich ganz konkret vorstellen drunter?
Also mit Macron, würde ich sagen, hat sie gar nichts zu tun. Sie ist dann schon eher tatsächlich, wie Sie sagen, vergleichbar mit den populistischen, anderen populistischen Parteien in Europa. Sie ist angetreten, das Establishment, das Fürchten zu lernen. Nigel Farage ist seit vielen, vielen Jahren in der Politik. Er war ganz früher mal Mitglied der Konservativen, hat dann aber sich zunehmend auch gegen die Mitgliedschaft Englands in der EU gewendet. Hat dann ja auch beim Brexit-Wahlkampf eine ganz große Rolle gespielt. Das ist übrigens auch das Interessante, dass die Regionen, die damals pro-Brexit waren, jetzt auch pro-Reform UK waren. Das ist sozusagen seine Geschichte. Er hat auch sich gegen die Masseneinwanderung gestellt. Er ist nicht Anti-Migration im ganz strengen Sinne, aber er sagt, die Massenmigration hat unserem Land geschadet. Das war ja auch die Forderung von Brexit, ne? Die Kontrolle wieder zu erlangen, auch über die Grenzen. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung soll demokratisch entscheiden können, wer ins Land darf und wer nicht. Und er hat sich auch gegen andere, ja, diese ganzen modischen Entwicklungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, die dem Land sehr geschadet haben, also eine Energiepolitik, die Energiepreise absolut in die Höhe getrieben hat. Also England hat neben Deutschland die höchsten Energiekosten Europas, was bei uns die Abschaltung der Atomkraftwerke ist, war dort der Ausstieg aus der Kohle, die England viel Geld kostet, die Abkehr von der Förderung des eigenen Nordseeöls, was dem Land geschadet hat. Eine Anerkennung auch des Guten der Geschichte, also dass die Engländer, die Briten, ich will gar nicht sagen die Engländer, aber die Briten insgesamt, dazu gehören auch die Leute aus Wales, sagen, in den letzten Jahren wurde unsere Geschichte immer schlecht gemacht. Ne? Wir wurden als die Unterdrücker der Welt dargestellt und deswegen hat man auch diese Multikulti-Ideologie so gepflegt. Jeder, der zu uns kam, ist besser als wir. Und diese ganze Ideologie, gegen die hat sich Nigel Farage eben auch ausgesprochen, hat gesagt, wir brauchen wieder ein faires, ein korrektes Geschichtsbild. Also Black Lives Matters, ne, wo dann jeder Fußballer den Kniefall machen musste vor einem Spiel, was den Leuten wirklich widerstrebt hat. Also all diese Dinge, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, die Teil, wie man es auch immer nennen mag, einer progressivistischen Politik war, gegen die hat er sich gestellt. Und und damit hat er eigentlich auch jetzt eine landesweite, sowohl in Schottland als auch in Wales als auch in England, eine landesweite populistische Bewegung aufgebaut, die er als ganz wichtige Person eben zusammenhält bis jetzt.
Abschließend noch ein Blick nach London. Wir haben ja ganz kurz in Nebensätzen darüber gesprochen, dass auch hier sich einiges verschoben hat. Was bedeutet dieses Wahlergebnis für den Bürgermeister Sadiq Khan? Kann er so weiter regieren bis, ich glaube, seine Amtszeit läuft 2028 aus? Oder ist hier mit Änderungen zu rechnen?
Ich glaube, Sadiq Khan wird sich nicht verändern. Also er steht unter dem gleichen Druck wie Keir Starmer. Und die Debatte, die im Moment in der Labour-Partei ausbricht, ist, wie soll man sich drehen? Soll man sich eher wieder konservativ geben, das heißt vielleicht wirtschaftlich links, aber kulturell konservativ, um den Druck von Reform standzuhalten? Oder soll man sich weiter nach links entwickeln, um den Druck, der von den Grünen ausgeht, standzuhalten? Ich glaube einfach, die Partei ist einfach so gespalten, sie wird da keine Lösung finden. Und Sadiq Khan, so wie ich ihn einschätze, wird wahrscheinlich den Weg gehen, dass er sich weiter nach links entwickelt und dass er sagt, wir müssen die Grünen als Konkurrenz wieder brechen, womit er aber natürlich auch wieder weitere Londoner von sich entfernen wird. Also er wird wahrscheinlich weiterhin eine Anti-Automobil-Politik machen, eine Pro-Multikulti-Politik und so weiter. Aber das wird die Probleme, die London hat, nicht lösen. Und ja, London ist eine große Stadt, die ist immer ein bisschen Ausnahme gewesen. Also London ist nicht Großbritannien als Ganzes, London ist schon gar nicht England. Aber wie wir gesehen haben an den Wahlen, selbst in London verändert sich einiges.
Wir hörten unsere Kontrafunk-Großbritannien-Korrespondentin Sabine Peppler-Spahl zu den Ergebnissen der Regionalwahlen in Großbritannien. Ich danke Ihnen recht herzlich.
Ja, und ich danke für die Einladung.
Sie hören 1820, das Abendmagazin bei Kontrafunk. In Deutschland plant die linksaktivistische Vereinigung Zentrum für politische Schönheit eine Bustour, um Schüler mit ihrem Weltbild zu beglücken. Zwei Schulen kamen bereits in den Genuss dieser ideologischen Bespielung. Am Schulhof wurde der sogenannte Konrad-Adenauer-Bus aufgestellt, den man als Gefangenentransporter dekoriert hat, um dort eine Alice-Weidel-Puppe einzusperren und zur Schau zu stellen. Man staunt, was in einer rechtsstaatlichen Demokratie alles möglich ist. Und ich habe Herrn Harm Rückener dazu eingeladen, mit mir gemeinsam zu staunen und zu berichten, was in Niedersachsen vor sich geht. Herr Rückener ist Abgeordneter der AfD im Niedersächsischen Landtag und dort auch bildungspolitischer Sprecher der Fraktion. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, dieses Projekt, von dem ich gesprochen habe, das wird Adenauer SRP Plus Schultour 2026 genannt. Und es hat ja auch schon an zwei Schulen stattgefunden. Können Sie uns umreißen, was da eigentlich passiert ist?
Also der besagte Bus startet derzeit auf eine Deutschlandtour und der Startpunkt soll wohl in Niedersachsen stattgefunden haben. Und zwar im niedersächsischen Weihe, knapp südlich von Bremen. Und nach meinen Informationen hat man bei mehreren Schulen angefragt, von denen einige abgesagt hatten aufgrund von rechtlichen Bedenken. Es gibt sie also noch, diese rechtlichen Bedenken, auch bei Schulen. Aber zwei Gesamtschulen haben das Angebot angenommen und am 5. und 6. Mai ist dieser Bus dann vor der Schule bzw. auf dem Schulhof der Schule aufgetaucht, hat dort aufgebaut und stand für Gespräche mit Schülern, Lehrern und ganzen Schulklassen zur Verfügung.
Meine erste Frage ist hier, wie alt sind eigentlich die Schüler in diesen Schulen und durften die Aktivisten auch in die Schule hinein oder hat sich das alles vor der Schule abgespielt?
Nein, der Bus stand auf dem Schulhof und der gehört naturgemäß zum Schulgelände. Es ist uns berichtet worden, Schüler der Klassen 7 bis 10 sind hauptsächlich angesprochen worden, aber es waren wohl auch fünfte Klassen komplett in Begleitung der Lehrer dort und haben das Angebot des Busses wahrgenommen.
Und dieses Angebot des Busses, das war tatsächlich eine symbolisch eingesperrte Frau Weidel oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es war eine Installation, sie verkaufen es ja auch als Kunstaktion, wie dieses ausrichtende Zentrum für politische Schönheit seine gesamten Aktionen ja framed oder bezeichnet, um auch eben Konflikten mit der Gesetzgebung aus dem Weg zu gehen. Und ein Teil dieser Installation war halt, dass der Bus von innen, es ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch ein ehemaliger Gefangenenbus der DDR. Und da waren verschiedene Sachen installiert. Und ein Teil war eben eine Gefängniszelle, wo eine Puppe saß, die wie Frau Weidel zurechtgemacht war und offensichtlich auch sie sein sollte.
Also die fahren da tatsächlich mit einem Bus, der dem Regime, dem Unterdrückungsregime der DDR gedient hat, um Gefangene zu transportieren aufs Schulgelände. Und das ist in Deutschland rechtlich in Ordnung.
Ja, ich meine, mit ehemaligen Autos kann man überall hinfahren. Aber hier ist es so, dass dieses Auto entsprechend umgebaut wurde in ein Mobil, was gegen Rechts oder gegen Faschismus aktiv sein soll. Propaganda machen soll und aber auch ganz explizit die AfD dabei benennt.
Ich bin trotzdem überrascht. Es gibt ja verschiedene Gebote und Verbote, was in Schulen erlaubt ist, und parteipolitische Agitation sollte eigentlich nicht dazugehören.
So sieht das aus. Und es gilt in Deutschland das Neutralitätsgebot, festgelegt im sogenannten Beutelsbacher Konsens. Und demnach wäre so eine Aktion schlicht nicht zulässig, die ist schlicht illegal. Aber offensichtlich gibt es Schulen, die sich darüber hinwegsetzen. Und es wird sich nun herausstellen müssen, wie das Land damit umgeht.
Ja, wenn Sie sagen, das ist schlicht illegal, dann wird man das ja wahrscheinlich anzeigen können oder vor Gericht bringen können. Haben Sie da schon konkrete Schritte gesetzt?
Nein, wir haben ja erst vor ganz kurzem, also vor wenigen Tagen erst davon erfahren. Wir sind jetzt dabei, die Landesregierung zu befragen, was sie von der Aktion im Vornherein wusste und auch, was sie jetzt zu tun gedenkt. Wir können uns da nur an Erfahrungen orientieren, wie sie in den vergangenen Monaten, Jahren mit ähnlichen Fällen umgegangen sind. Das hier ist aber schon eine neue Qualität.
Sie waren, wenn ich richtig informiert bin, ja selbst einmal Lehrer. Wie hätten Sie persönlich reagiert, wenn so eine Initiative an Ihre Schule gekommen wäre und zum Beispiel die Grünen oder die CDU angegriffen hätte?
Naja, unabhängig davon, welche Partei angegriffen wird, ist das eine Aktion, die schlicht nicht geht. Also ich hätte es natürlich abgelehnt. Wobei man dazu sagen muss, offensichtlich haben es einige Schulen abgelehnt. Man kann sich das auch nicht so vorstellen, dass dieser Bus guerillamäßig auf den Schulhof gefahren ist und die Schule dann erst geprüft hat, was wird denn da stattfinden, sondern die müssen schon vorher erklärt haben, wie sie sich das vorstellen. Und soweit ich weiß, ist das eine Aktion, die im Rahmen einer Woche der politischen Bildung stattgefunden hat, wo anlässlich auch des 8. Mai gegen die Gefahren des Faschismus und Gefahren von rechts gewarnt werden sollte. Und all das wird mit der Schule vorher besprochen worden sein, und im Rahmen dieser Aktionswoche hat das dort offensichtlich offiziell stattgefunden.
Haben Sie konkrete Informationen über Rückmeldungen von Eltern oder vielleicht auch von Lehrern vor Ort, wie das wahrgenommen wird?
Wir wissen von Eltern, die sich bei uns gemeldet haben. Wir wissen, dass es dort wohl auch große Aufregung gibt. Aber hier gibt es wieder ein Phänomen, das wir seit Jahren beobachten können. Viele Eltern, auch sehr viele Schüler, sind empört, suchen nach Hilfe, sind aber letztendlich von der Schule abhängig. Und dort verläuft es letztendlich meistens im Sande oder fast immer, weil eine offizielle Beschwerde immer eine Reaktion der Schule nach sich zieht. Und diese Schüler sind ja noch ein paar Jahre bei genau diesen Lehrern im Unterricht und werden auch von diesen Lehrern benotet. Deswegen in aller Regel bleibt der Protest unter der Hand. Immerhin trauen sich schon mittlerweile viele, sich bei uns zu melden und zu sagen und zu berichten, was dort ist.
Das würde mich nämlich interessieren. Was berichten diese Menschen Ihnen? Und eben auch, gibt es auch vereinzelt vielleicht Lehrer, die sich bei der AfD melden und sagen, so geht's nicht?
Ja, es gibt eine Reihe von Lehrern, aber auch die kennen sich meistens noch nicht mal untereinander, weil im Lehrerzimmer herrscht, was das angeht, eisiges Schweigen, beziehungsweise es herrscht offene Feindseligkeit der AfD gegenüber, und jeder Lehrer, der sich aus der Deckung wagt, wird entsprechend angegangen, auch von den Kollegen. Das führt dazu, dass diejenigen, die so denken wie wir, sich vereinzeln. Ich weiß, dass es viele Kollegen gibt, die unsere Ansichten teilen, aber man wird sie an den Schulen nicht finden.
Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht konkret ändern in Deutschland, im deutschen Schulsystem, damit Schulen viel mehr Orte echter politischer Neutralität sind und viel weniger dieser Aktivismus dort möglich ist?
Naja, erstmal müsste sich die Grundeinstellung der Landesregierung ändern. Es ist so, dass besagter Bertelsbacher Konsens dringend politische Neutralität vorschreibt. Und Teil davon ist auch das sogenannte Kontroversitätsgebot. Wenn man politische Bildung betreibt, dann ist es völlig klar, dass man auch über die verschiedenen politischen Richtungen die Schüler informiert. Aber es soll darüber kontrovers berichtet werden. Das heißt, wenn man Stimmen bringt, die sich gegen rechte Parteien aufstellen, muss man auch Stimmen behandeln, die sich für rechte Parteien aussprechen. Und dieser zweite Punkt findet nicht statt. Darauf müsste eigentlich die Landesregierung achten. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wir bekommen immer wieder mit, dass die Schulen geradezu ermuntert werden, an dieser Stelle sich hervorzuwagen. Allerdings geht die Landesregierung nicht so weit, dass sie es öffentlich sagt, dass die AfD an den Schulen bekämpft werden muss. Es rutscht manchmal heraus. Es gibt manchmal Briefe an die Eltern. Aber auch dort wird das Thema immer nur verklausuliert herübergebracht, weil tatsächlich das, was an den Schulen an dieser Stelle stattfindet, nicht legal ist.
Schulen sind ja eigentlich theoretisch Orte, wo Kinder und Jugendliche geschützt sein sollten. Sie haben uns jetzt einige rechtliche Rahmenbedingungen aufgezählt. Beenden wir vielleicht unser Gespräch mit dem letzten, das wir noch nicht erwähnt haben, das Überwältigungsverbot. Wie funktioniert das? Und also in der Theorie, wie funktioniert das? Wie könnte es Schüler schützen?
Naja, das Überwältigungsverbot sagt aus, dass der Lehrer dem Schüler nicht seine Meinung aufzwingen darf. Tatsächlich passiert aber offensichtlich dieses mehr und mehr, beziehungsweise es wird zumindest versucht. Von der Theorie her soll der Schüler sich selbst eine Meinung bilden können. In der Praxis ist es so, dass viele Lehrer eben doch den Weg der Überwältigung suchen. Zum Glück nicht immer sehr erfolgreich. Es gibt an den Schulen oder gab bei anlässlich der letzten Bundestagswahl an den Schulen Wahlen, wo alle Parteien nach eingehender Behandlung im Unterricht gewählt werden konnten. Und an sehr vielen dieser Schulen ist die AfD dann die stärkste Partei geworden in den Wahlergebnissen. Ich glaube, das hat nicht allen Lehrern geschmeckt an diesen Schulen.
Sie haben eingangs gesagt, Sie haben Anfragen gestellt an die Landesregierung. Ich frage abschließend nochmal, werden Sie den Rechtsweg beschreiten, um diese politische Aktion abzudrehen?
Wir prüfen dieses zumindest derzeit und es hängt auch ein bisschen davon ab, was die Landesregierung uns jetzt im aktuellen Fall darauf an Antworten zukommen lässt.
Zum aggressiven Aktivismus des Zentrums für politische Schönheit an niedersächsischen Grundschulen hörten wir den bildungspolitischen Sprecher der AfD Niedersachsen, Herrn Harm Rückener. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das werktägliche Abendjournal bei Kontrafunk. Und wir gehen für heute schon wieder in die Schlussrunde. Wir tauchen ein in die Welt von Game of Thrones, allerdings für Arme. Lange hatte Friedrich Merz davon geträumt, endlich auf dem eisernen Kanzlerthron Platz zu nehmen und die Geschicke der 16 Bundeslande lenken zu können. Was er im ersten Jahr seiner Regentschaft allerdings zustande bekommen hat, scheint wenig königlich zu sein, um nicht zu sagen niederschmetternd. Und von seinen Verbündeten ist auch nicht recht viel zu erwarten, wie Frank Walig es einschätzt.
Jede fossile Heizung ist eine Katastrophe. Das quirlige Fräulein Neubauer bekommt Applaus auf dem Empfang der Energieberater in Berlin. Das sind diejenigen, die ohne Habecksche Kellergesetze ohne Job wären. Eine ganze Reihe der Jubler wurde vom Arbeitsamt zum Energieberater umgeschult. Blöd, wenn sie wieder Versicherungen verkaufen müssten. Dass Fräulein Neubauer, diese Klima- und sonst noch was Ikone, ruft zum Protest auf. Nur die SPD könne die Klimaziele retten. Ach Gottchen. Die SPD soll die Klimasubventionen retten. Geld, das dem Klimaprotestmilieu bisher in den Schoß gefallen ist. Die SPD kann noch nicht mal den Bundeshaushalt retten. Ein rechnendes Milchmädchen ist gegen SPD-Finanzminister Klingbeil so etwas wie ein studierter Ökonom. Dem Finanzminister fehlen über 10 Milliarden Euro schon mal in diesem Jahr und weitere Milliarden im kommenden Jahr. Klingbeil weiß, wie seine Kollegin Baas von der Arbeitsfront übrigens, wie man die Parteikarriere Gewerkschaftsleiter hochsteigt, wie mit gezielten Tritten die Konkurrenzbagage wegzutreten ist. Umweltminister Schneider, auch ein Genosse, der es vom Banklehrling ganz nach oben schaffte, klebt an der Klimaerzählung wie ein ABC-Schütze an der Fibel. Er macht das, was dem Fräulein Neubauer gerade recht ist. Diese Funktionäre haben es weit gebracht. Parteipolitiker sind sie, aber keine Fachpolitiker mit Ideen jenseits ihrer Ideologie. Bislang ist das gut gegangen. Die NGOs und das Fräulein Neubauer verdanken ihr üppiges Sein grün-linken Förderstrukturen. Die SPD ist so mit den Medien verbunden, dass nie klar wird, was Verfilzung ist, was Anordnung ist, was freiwillig veröffentlicht wird. Eines der mächtigsten Journalistenbüros der Hauptstadt ist ein Knäuel aus Interessen, Haltung und Parteinähe. Diese Schreibenden gehören zu den Stützen der politischen Klasse. Erst der Bundesrat verbot das 1.000-Euro-Geschenk, welches Arbeitgeber ihren Mitarbeitern machen sollten. Der Widerstand gegen ein solches Geschäft zu Lasten Dritter kam nicht aus der Berliner Blase. Die Berliner Blase pariert. Der Unternehmer sollte die Zeche zahlen. Das war der Plan. Unternehmer, das sind doch die Kerle im Maßanzug, wie Arbeitsministerin Baas einmal den Gegner beschrieb. Die Typen im Anzug haben einmal gelacht, als Baas das machte, was sie am besten kann, nämlich Unsinn erzählen. Das sind die, die pleite gehen, weil die politische Klasse Unternehmen und Mitarbeiter weiter belastet und Räuberei mit Gerechtigkeit verwechselt. Die SPD-Funktionärin Baas sieht keine Einwanderung in die Sozialsysteme, weil Ideologie blind macht. Diese Politiker wollen ein anderes Land, doch die Blase wirft genau dies der AfD-Opposition vor, einer Partei, die immer stärker und deshalb gefürchtet und verachtet wird. Im Bundestag werden AfD-Fachpolitiker abgekanzelt und beschimpft. Sicherheitspolitiker warnen vor der Opposition, Bildungspolitiker warnen, Europapolitiker warnen, Klimapolitiker warnen. Ach Gottchen, das ist so dreist wie dumm. Passt aber zu einer medialpolitischen Klasse, die jede Konkurrenz fürchtet, als ob durch magisches Geschrei die Ideen der Opposition zu Europa, zu Wirtschaft und Steuern, zu Migration und Sozialem ungeschehen gemacht werden können. Als ob Umfragen in ihr Gegenteil verkehrt werden könnten. Am Wochenende sind sie wieder schreiend durch das Regierungsviertel gelaufen. Fuck AfD, der Faschismus kommt. Die jungen Leute, die irgendwie links und schlecht angezogen sind. Die Grauköpfe, die eine vergangene Jugend lang auf die Revolution warteten, für die Haltung alles ist, solange das Geld stimmt. Da liegt Gewalt in der Luft und Angst, dass die Staatsknete abhanden kommt. Der Kanzler schaut dem politisch orchestrierten Niedergang zu. Er wehrt sich nicht, will es auch nicht, kann es nicht. Er hat sein Schicksal mit diesen Marodeuren und ungebildeten SPD-Karrieristen verknüpft. Am Dienstag wieder ein Treffen der Koalitionäre. Man sieht sich ja so selten zum Anschreien. Der Kanzler fordert, dass nicht mehr über ihn gelacht und gespottet wird. Die SPD-Funktionäre fordern Gerechtigkeit. Die Union fordert eigentlich gar nichts. Außer vielleicht, dass die Fleischtöpfe nicht weggeräumt werden. Darauf können sie sich einigen. Und wenn es den Fleischtopf auch vegan gibt, sind auch Fräulein Neubauer und die Klimaprofiteure zufrieden. Friedrich Merz hat gesagt, er habe nicht die Lizenz, die Union umzubringen. Das mag so sein. Er hat als Kanzler die Lizenz, das Land voranzubringen. Und diese Lizenz nutzt er nicht, kann es nicht. Ihm fehlt die staatsmännische Größe, Neues zu wagen.
Das war's wieder mal für heute. Sie hörten Kontrafunk 1820, das Live-Abendjournal am Montag, dem 11. Mai. Ich bedanke mich bei unserem fleißigen Team im Hintergrund. In der Redaktion waren heute Anne Mücke und Max Stadler zugange, in der Technik Andreas Horn. Morgen Dienstag begrüßt Sie an dieser Stelle ab 18 Uhr meine Kollegin Silke Hasselmann. Wer heute noch einen längeren Kontrafunk-Abend plant, wir haben noch ganz wunderbare Sendeformate für Sie im Programm. Im Fernruf geht es ab 20 Uhr nach Schweden und Ungarn und danach informiert die Schweizer Stunde über aktuelle Themen aus der Eidgenossenschaft. Und wer es gerne philosophisch mag, ist ab 22 Uhr bei den Sinnsuchern gut aufgehoben. Der Psychiater Dr. Raphael Bonelli im Gespräch mit Markus Fahlefeld über ein Deutschland im Fieberwahn. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Machi.